Schönen guten Abend zum Bericht aus Berlin. Jetzt ist sie weg, sagt ein Teil der Linken und jubelt innerlich. Niemals geht man so ganz, sagt ein anderer Teil der Linken und hofft auf eine baldige Rückkehr an die Spitze. Sarah Wagenknecht wird geliebt und gehasst gleichzeitig. Geliebt für ihre mitreißenden Reden, gehasst für ihre Alleingänge. Geliebt dafür, dass sie Hallen und Marktplätze füllt, gehasst dafür, dass sie, wie in der Flüchtlingspolitik, gelegentlich auf die Parteilinie pfeift. Trotz allem ist sie die bekannteste Politikerin der Linken und Liebende und Hassende fragen sich gleichermaßen, wer soll diese Lücke schließen? Dazu Justus Kliss.
Es ist ihr erster öffentlicher Auftritt nach dem angekündigten Rückzug aus der Fraktionsspitze, die Fabrik in Hamburg-Ottensen. Ausverkauft. Gut 1000 Menschen sind zum Aufstehen-Diskussionsabend gekommen, um vor allem die bekannteste Politikerin der Linken zu hören. Einige Parteimitglieder hier sehen ihren Schritt als Schwächung der Linken.
Ich denke, das ist ein so starker Schlag ins Kontor, nicht so sehr für die Parteifunktionäre, aber für die Anhänger der Linken und für ihre Wähler.
Definitiv auf jeden Fall ein Verlust.
So jemand wie Kipping, dem will doch niemand zuhören. Ne? Und dem Rixinger, der ist froh, wenn er 10 Leute in den Saal kriegt.
Und hier voll. Wagenknecht fühlt sich wohl auf ihrer Bühne und hat die neue Rolle angenommen.
So würde ich auch meine Rolle sehen. Also schon als jemand, der Anstöße gibt, Debattenanstöße, Ideen entwickelt und sich dann freut, wenn es Widerspruch oder auch Zustimmung gibt.
Fürchten Sie sich davor?
Nein, ich glaube, dass das eine Situation, also erstens eine linke Partei muss Widerspruch und inhaltliche Kontroversen aushalten. Das belebt ja auch das Geschäft und das belebt auch unser eigenes Denken.
Was Widerspruch und Kontroversen aushalten bedeutet, konnte man auf dem Leipziger Parteitag im Juni sehen. Dort eskalierte der Streit über offene Grenzen auf offener Bühne.
Ja, wir streiten über die Frage, ob es für Arbeitsmigration Grenzen geben sollte und wenn ja, wo sie liegen. Aber warum können wir das nicht sachlich tun, ohne Diffamierungen?
Du zerlegst gerade dadurch, dass du keine Debatten zulässt und seit Monaten nicht zulässt, diese Partei.
Für wen stehst du jetzt? Bist du jetzt eher Katja-Freundin oder bist du jetzt eher Sarah-Freundin? Da wird mir ganz schlecht. Ich möchte mich überhaupt gar nicht zwischen den zwei Frauen entscheiden wollen.
Und nicht nur an der Basis ging es kontrovers zu, wenn Wagenknecht Ideen einbrachte. Auch an der Parteispitze wurde nicht mit dem Florett gefochten.
Ja, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen.
Bernd, das ist die Pressekonferenz der Fraktion, also ich begrüße Sie auch ganz herzlich.
Schon vor 2 Jahren offenbarte Wagenknecht im Interview, dass dauernder Parteistreit an ihren Kräften zehrt.
Dass man sich damit beschäftigt, wo andere wieder eine Intrige gegen einen gestartet haben, das wieder irgendwie das Feuer zu löschen. Je größer das wird, desto schwieriger wird es, wirklich noch gute Politik zu machen. Und irgendwann würde ich das dann auch nicht mehr machen.
Am Dienstag hat sie zumindest, was das Amt angeht, damit ernst gemacht. Fast im Alleingang.
Ja, ich bin erleichtert, weil natürlich so eine Entscheidung, erstmal fällt es nicht leicht, sie überhaupt zu treffen.
Erleichterung auf der einen Seite und bei der Kontrahentin?
Mein erstes Gefühl war Überraschung und dann auch eine gewisse Unsicherheit. Oje, was kommt jetzt auf uns zu?
Und was kommt auf die Partei zu? Bodo Ramelow, einziger linker Ministerpräsident und demnächst im Wahlkampf, will auf Wagenknecht nur ungern verzichten, respektiert aber ihre persönlichen Gründe.
Wir müssen auch mit unserer Kraft haushalten. Und deswegen sage ich, es steht zuerst die Entscheidung für das eigene Leben und damit auch die Ressourceneinteilung. Denn ich wünsche mir, dass eine Sarah Wagenknecht unserer Gesellschaft und auch dem linken Diskurs in unserer Gesellschaft kraftvoll erhalten bleibt.
Vorsichtshalber machen sie in Hamburg noch Selfies. Man kann ja nicht sicher sein, was Sarah Wagenknecht noch so vorhat.
Und was die Linke jetzt vorhat, das besprechen wir mit dem Fraktionsvorsitzenden. Guten Abend, Dietmar Bartsch.
Guten Abend, ich grüße Sie.
Herr Bartsch, wenn Sarah Wagenknecht jetzt kürzer tritt, wer wird dann das Gesicht der Linken?
Ach, das Gesicht, es gab nie das eine Gesicht. Ich kenne das aus Zeiten, als Gregor Gysi an der Spitze stand, als Oskar Lafontaine mit an der Spitze stand. Es gab immer mehrere Gesichter und es wird auch weiterhin so sein. Und Sarah Wagenknecht wird ein Gesicht der Linken bleiben, das ist doch gesichert. Sie hat gesagt, sie behält ihr Mandat. Sie ist noch Fraktionsvorsitzende auf einige Zeit und sie wird sich in den Wahlkämpfen in den neuen Ländern engagieren. Das ist die Sachlage.
Dann aber nicht mehr an vorderster Front danach. Jetzt haben Sie Gregor Gysi angesprochen. Der ist sozusagen nicht mehr an vorderster Front dabei und wir haben es gerade im Film gehört und gesehen. Katja Kipping und Bernd Rieksinger sagen, die Leute füllen keine Hallen. Wer denn dann?
Wir werden gemeinsam Hallen füllen. Und wissen Sie, es zählt bei Wahlen das Ergebnis, was aufleuchtet. Und das erreicht man durch kontinuierliche und harte Arbeit. Und die Ergebnisse der Linken waren nie das Ergebnis einzelner Personen, sondern es war das Ergebnis des Engagements vieler vor Ort. Darauf konnten wir aufbauen, sonst wird es uns gar nicht geben. Und deshalb, ja, das ist ein Einschnitt. Aber vor allen Dingen gilt es jetzt zunächst mal, den Schritt zu respektieren, auch ein Stück weit zurückzutreten und Ruhe zu bewahren und nicht hinterher sofort wieder zu schwadronieren, was weiter passiert. Wir haben auch in dieser Gesellschaft eine Verantwortung. Die müssen wir annehmen. Das ist unser Job. Angesichts der Entwicklung, die es gibt, des Kulturkampfs von rechts, müssen wir als Linke unsere gesellschaftliche Aufgabe annehmen.
Aber aus Ihrer Partei, aus der Linken, kam ja kaum, dass Sarah Wagenknecht das angekündigt hat, auch schon das Wort, ja, wenn sie jetzt nicht mehr an vorderster Front dabei ist, dann wäre zum Beispiel für Rot-Rot-Grün auch ein neuer Anlauf möglich.
Also ein Mitte-Links-Bündnis ist nicht an Sarah Wagenknecht gescheitert, sondern ist an Inhalten gescheitert. Wir sind in die letzte Bundestagswahl mit der klaren Aussage gegangen, dass wenn die Inhalte stimmen, wir selbstverständlich Mitte-Links wollen. Aber da muss es Veränderungen geben. Da müssen insbesondere die Sozialdemokraten das, was sie hin und wieder beschlossen haben, auch in der Praxis umsetzen wollen. Ja, ich will strategisch Mitte-Links-Bündnisse. Ja, ich will das in möglichst vielen Kommunen und in möglichst vielen Ländern. Aber es muss für die Menschen spürbar sein. Ihr Leben muss besser werden. Wir müssen eine Gesellschaft organisieren, wo nicht wie jetzt die Gesellschaft auseinanderdriftet. Der soziale Zusammenhalt muss wirklich realisiert werden. Das ist unsere Aufgabe. Darum kämpfe ich.
Sie können das ja auch nicht alleine. Da gehören ja auch noch die Grünen und die SPD. Die Fraktionsvorsitzenden haben sich da auch in dieser Woche zu geäußert und klangen nicht abgeneigt.
Schauen wir mal. Ich habe selbst in Thüringen daran teilgehabt, dass dort ein rot-rot-grünes Bündnis entstanden ist. Und ich bin sehr froh darüber, das ist nämlich auch sehr erfolgreich.
Und gleichzeitig haben wir es mit einer CDU zu tun, die mit ihrer Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer sich konservativer positioniert. Also ist das jetzt der wirkliche Moment, wo man einen neuen Anlauf starten könnte?
Na, da bin ich bei Andrea Nahles. Schauen wir mal. Jetzt muss es darum gehen, dass jede Partei seine inhaltliche Profilierung vorantreibt. Ich sehe mit Sorge, dass die Sozialdemokraten in der Großen Koalition nach der Pfeife der CDU tanzen. Ich wünsche mir, dass das, was sie inhaltlich andeuten, umgesetzt wird. Und ich wünsche mir, dass es endlich wieder Auseinandersetzungen gibt. Denn wenn klar ist, dass die Linien der Parteien unterschiedliche sind, dann wird das auch für Wählerinnen und Wähler attraktiv sein. Ich möchte in unserem Land mehr soziale Gerechtigkeit. Ich möchte im Gesundheitswesen eben dafür sorgen, dass endlich keine Zweiklassenmedizin mehr da ist. Ich möchte, dass endlich Kinderarmut bekämpft wird. 4,5 Millionen Kinder in Armut ist doch unsäglich. Da müssen wir ran, gerne mit Sozialdemokraten und wer auch immer mitmacht. Aber so etwas wächst nicht durch das Reden von Spitzenpolitikern, sondern es muss aus der Gesellschaft wachsen, das muss von unten wachsen. Da können wir einiges tun.
Reden wir noch einmal über die Fraktionen. Da stellt sich jetzt die Frage, wie geht's da weiter? Werden Sie die alleine führen demnächst?
Also da ist eine ganz klare Vereinbarung. Wir haben jetzt Wahlkämpfe. Wir kämpfen darum, in Bremen ein zweistelliges Ergebnis zu erzielen mit einer tollen Spitzenkandidatin. Dann haben wir 9 Kommunalwahlen und die Europawahlen. Und wenn das vorbei ist, dann sage ich Ihnen auch, wie wir weitermachen. Das werden wir miteinander solidarisch bereden und wir werden eine angemessene Lösung finden.
Trauen Sie sich das denn zu, das alleine zu machen?
Ich habe doch gerade gesagt, dass wir das nach dem 26. Mai entscheiden werden. In meiner Geschichte habe ich mir schon sehr vieles zutrauen müssen. Da gab es im Übrigen schon schwierigere Aufgaben als die jetzt. Wir hatten schon ganz andere Zeiten.
Dietmar Bartsch, erstmal schönen Dank. Wir reden gleich nochmal weiter und zwar über 5G. Das wird der neue Mobilfunkstandard. Jetzt können viele nur lachen, die schon froh wären, wenn sie 4G, 3G oder überhaupt irgendwas mit G in ihrem Smartphone stehen hätten, statt eines einsamen E. Aber um Smartphones geht's auch weniger bei der Technologie. Es geht um selbstfahrende Autos, chirurgische Eingriffe, kurz um die Zukunft unserer Wirtschaft. Und die könnte in chinesische Hände geraten. Wenn ab Dienstag die 5G-Lizenzen versteigert werden, bietet zwar kein Chinese mit, aber beim Aufbau eines solchen Netzes kommt man am chinesischen Huawei-Konzern nur schwer vorbei. Der ist nicht nur günstig, sondern auch gut, steht aber leider im Verdacht, dem chinesischen Staat alles zu verraten, was so in den Huawei-Netzen passiert. Marie von Mallinckrodt.
Hier wird an der digitalen Zukunft gearbeitet. Thomas Haustein und Kollegen forschen und programmieren an der 5. Generation des Mobilfunknetzes, kurz 5G, gemeinsam mit Unternehmen. Es geht um Datenübertragung in Echtzeit, fast ohne Verzögerung, um etwa Fahrzeuge miteinander kommunizieren zu lassen.
Dass ganze Lkw-Kolonnen als sogenanntes Platoon fahren. Nur der erste Fahrer muss den Lkw steuern und die anderen Fahrzeuge werden dann über Funk angebunden und beschleunigen dann genauso wie der erste Lkw oder bremsen ab. Und damit sind die anderen Fahrer dann in einem, ja, nur einem Ruhezustand.
Mit 5G könnten am Ende auch vernetzte Robotersysteme ganze Produktionsabläufe übernehmen. Eine der führenden Firmen in der 5G-Technologie ist das chinesische Huawei. Es beliefert bereits alle drei deutschen Mobilfunkanbieter neben anderen Herstellern auch mit günstiger 4G-Technik. Doch nun droht die amerikanische der deutschen Regierung unverhohlen, fordert einen Verzicht auf Huawei wegen Spionageverdachts. US-Botschafter Grenell schreibt sogar in einem Brief an Wirtschaftsminister Altmaier, ohne solche Sicherheiten werden die USA künftig nicht in der Lage sein, Informationen und Geheimdiensterkenntnisse zu teilen wie bisher. Im Parlament wird die Intention der Drohungen kritisiert.
Die USA führen einen Kampf um die Hegemonie mit China. Das ist ein handfester Wirtschaftskrieg, der da stattfindet. Und sie versuchen, die Europäer zu zwingen, gegen ihre eigenen Interesse für sie, für die Amerikaner in dieser Frage Partei zu nehmen. Das geht nur, wenn Europa bereit ist, massive Schädigungen in ihrer eigenen Volkswirtschaft in Kauf zu nehmen.
Europa als Spielball im Machtkampf zwischen USA und China, man müsse sich unabhängiger machen. Gelassene Reaktion auf den USA-Druck aus dem Kanzleramt. Man definiere die eigenen notwendigen Standards für sich selbst. Doch insbesondere die Sicherheitsbehörden haben weiter grundsätzliche Bedenken. Die Sicherheitsanforderungen wurden schon verschärft, doch es gibt weiter klare Forderungen.
Die Bedingungen der Vertrauenswürdigkeit im Sicherheitskatalog für 5G-Netzwerkausrüstung muss deutlich schärfer gefasst werden, damit klar ist, dass Unternehmen, die direkt dem Zugriff von Geheimdiensten aus dem Ausland ausgesetzt sind, nicht vertrauenswürdig sind.
Huawei weist entsprechende Vorwürfe strikt von sich. Im Parlament wird debattiert auch eine mögliche engere europäische Kooperation in der Mobilfunktechnologie.
Wozu Europa? Wo Europa? Wie Europa? Und dieses 5G ist eigentlich von Natur aus ein europäisches Thema. Wir sind alle in gleicher Weise betroffen. Es geht auch um unsere Souveränität, um unseren Schutz. Und es ist wieder ein Thema, wo allein es eigentlich keiner so richtig kann. Und wir haben einen deutsch-französischen Airbus. Warum eigentlich kein deutsch-französisches 5G und auch noch offen für andere?
Dennoch ein formeller Ausschluss des kostengünstigen chinesischen Tech-Riesen Huawei scheint nicht in Sicht. Nicht nur für diese Forscher ist es entscheidend, dass Deutschland bei der 5G-Entwicklung vorankommt.
Dietmar Bartsch, das, was die Amerikaner da machen, ist das nicht schlicht Erpressung?
Das ist schlicht Erpressung. Wir können uns nicht zu einem Spielball in der Auseinandersetzung zwischen China und den Vereinigten Staaten machen lassen. Huawei hat jetzt schon bei 4G 50% installiert und es wäre absurd, das auszuschließen. Das wäre ein Nachteil für Deutschland, würde Preise für Verbraucherinnen und Verbraucher verschlechtern. Also ganz klar und eindeutig, diese Drohung, da sollte man mal geraden Rücken beweisen. Wir haben doch gesehen, wie das läuft. Frau Merkels Handy und so weiter, das kann man nicht akzeptieren. Endlich mal klare Haltung den USA gegenüber.
Norbert Röttgen verlangt eine europäische Lösung, ein deutsch-französisches 5G. Halten Sie das für umsetzbar?
Naja, die Forderung kann man ja schnell aufstellen, aber da gehört ja einiges dazu. Im Moment gibt's ja nur zwei andere Anbieter, Nokia und Ericsson. Das ist ja schon ganz schön dünne. Also das würde dann wirklich längerfristige Innovation bedeuten. Aber eins sieht man, Europa ist die Chance. Nur dann gibt es wirklich eine eigenständige Möglichkeit auch auf diesem Sektor.
Dietmar Bartsch, vielen Dank.
Gerne.
Und jetzt stellen wir Ihnen noch Lilo und Friedhelm Schmidt vor. Die kennen Sie nicht, aber es gibt 2,5 Millionen Lilos und Friedhelms in diesem Land. Frauen und Männer, die ihre Angehörigen zu Hause pflegen, sich aufopfern, bis an die eigene Belastungsgrenze gehen und immer wieder auch weit darüber hinaus. Zum Thema häusliche Pflege heißt es aus fast allen Parteien, diese Frauen und Männer sollen jede Unterstützung bekommen, die sie brauchen. Bekommen sie aber nicht. Julia Kritjan.
Lilo und Friedhelm Schmidt sind seit 62 Jahren ein Paar. Kennengelernt haben sich die beiden als Jugendliche beim Tanz in den Mai. Heute ist jede Bewegung eine Herausforderung für beide. Seit einem Schlaganfall vor 3 Jahren ist die linke Seite des 78-Jährigen gelähmt. Seine Frau pflegt ihn zu Hause allein.
Ich nehme mir allen Mut zusammen und dann geht's so weiter, ja. Ja, geht so weiter, ja. Und wenn man sich lieb hat, geht's noch besser, ja. Und es ist kein Grund, dass mein Mann weg sollte. Und das habe ich ihm auch versprochen. Das kommt nicht in Frage. Denn er kann es nirgends so gut an wie zu Hause. Gell?
Friedhelm Schmidt hat Pflegestufe 5, die höchste. Für die Versorgung zu Hause bekommen er und seine Frau ein Pflegegeld von 901 Euro im Monat. Ein Platz im Heim würde leicht das Vierfache kosten. Und ambulante Hilfe? Die wird vom Pflegegeld abgezogen. Lilo Schmidt hat es dennoch ausprobiert. Sie kritisiert: Der Pflegedienst starte die Stoppuhr bereits an der Haustür.
Das wird ja so nach der Uhr argumentiert, da tut mir mein Mann leid. Das ist ja nur, die müssen ja, die haben ja, der nächste Kunde wartet ja schon, der will ja auch früh bedient werden. Das geht nicht. Da mangelt es überall am Personal, dass man ruhiger mit den Leuten umgehen könnte.
Hier will die Politik gegensteuern. Diese Woche verabschiedete der Bundestag ein Gesetz, das die Hürden bei der ambulanten Pflege senkt. Bestimmte Hilfsleistungen, wie zum Beispiel Spazierengehen oder Vorlesen, müssen künftig nicht mehr zwingend qualifizierte Pflegefachkräfte machen.
Wir führen zum ersten Mal ein Betreuungsdienste, das heißt in den Bereichen, wo zu Hause mit pflegebedürftigen Angehörigen nicht nur Pflege, sondern einfach auch Haushaltshilfe oder eine Übernachmittagsbetreuung auch Entlastung für die Familie bringt.
Mehr Geld gibt es allerdings nicht. Jeder fünfte pflegende Angehörige hat Existenzängste. Pflege kann arm machen, einsam und wütend. Allein bei dieser Berliner Beratung rufen jährlich Tausende an, die an Grenzen stoßen oder sie überschreiten.
Und jetzt sind sie laut geworden, haben geschimpft und sie auch geschubst. Mhm. Und haben ein schlechtes Gewissen.
Aus vielen Gesprächsrunden weiß die Sozialpädagogin, die wahren Dramen spielen sich zu Hause ab. Pflege dauert im Schnitt 10 Jahre, doch kaum ein Angehöriger weiß, was auf ihn zukommt.
Viele sagen, ja, ich habe Erkrankungen am ganzen Körper, Muskel, Knochen, Aufbau, alles ist sehr belastet. Viele sagen auch, ich brauche inzwischen abends ein Fläschchen Bier, manchmal auch zwei, um einschlafen zu können. Viele nehmen auch Schlaftabletten, weil sie keine Ruhe finden, weil einfach die Überforderung so groß ist.
Die Schmidts haben Glück im Unglück. Sie haben fürs Alter vorgesorgt und können vieles selbst bezahlen, etwa den drehbaren Spezialsitz fürs Auto. Die Kasse hat den Rundweg abgelehnt.
Die sagen, mein Mann muss nicht am sozialen Leben teilnehmen. Die Leute sollen zu uns kommen. Und ich sage, wenn er mal ein Stadion will oder zu den Enkeln zum Geburtstag oder ein Konzert, das ist nicht vonnöten. Das braucht er nicht mehr.
Und so kämpft Lilo Schmidt gegen die Krankheit ihres Mannes und mit der Bürokratie. Es geht um kleine Beträge und eine Milliardenersparnis. Denn klar ist auch, ohne die 2,5 Millionen pflegenden Angehörigen in Deutschland wäre das Pflegesystem längst zusammengebrochen.
Wir hätten gerne auch ausführlicher mit dem zuständigen Minister darüber gesprochen, aber Jens Spahn konnte oder wollte es nicht einrichten. Das war der Bericht aus Berlin. Schönen Sonntagabend. Tschüss.